HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Bianca Schwarz, guten Tag.
Wer warten kann, ist zielstrebiger und willensstärker.
Wer sich einen Moment Zeit nimmt beim Warten, der ist ja unweigerlich mit dieser Frage konfrontiert, auf was warte ich überhaupt? Auf was lohnt es überhaupt zu warten? Auf was will ich überhaupt warten?
Sie ist gar nicht so fokussiert auf die Gummibärchen. Ich glaube, sie fängt irgendwann an, eher so die Gummibärchen anzuschauen, um zu sehen, ob es sich lohnt zu warten.
Sie sitzen da und haben dieselbe Haltung und warten wirklich darauf, dass die Zeit vergeht.
Tick-Tock, mach die Uhr, immer wieder warte ich nur auf dich und starr aufs Zifferblatt. Gar keine Ziffern hat.
Bei Erwachsenen sieht man vielleicht, dass sie ein bisschen vor sich hin pfeifen. Etwas, was man für sich selber machen kann, um Zeit zu überbrücken und um die Konzentration von etwas, wo man sich gerade nicht drauf konzentrieren will, loszueisen.
Wenn die Zeit vergeht, dann vergehen ja auch wir. Wir sind aber eben doch auch mit der eigenen Endlichkeit beim Warten konfrontiert. Und wir eben warten müssen, dann hören wir eben dieses Ticken der Uhr.
Also es gibt den sogenannten Sunk-Cost-Effekt, der sagt einfach, wenn man schon Zeit in was investiert hat, ist man auch bereit, noch mehr Zeit zu investieren, weil man sonst das Gefühl hat, die Zeit, die man investiert hat, geht verloren.
Ich brauch Geduld und noch viel mehr Gelassenheit. Und vor allem brauche ich eine ganze Menge Zeit.
Warten, warten, warten. Das Warten als solches, das ist bei uns ja eher negativ besetzt, ne? Wir warten nicht gerne. Völlig egal, ob beim Arzt, an der Supermarktkasse oder im Straßenverkehr. Wir sind eher ungeduldig, auch wenn wir wissen, dass die Schlange, der Stau, das Warten zum Leben dazugehören. Wir denken uns alle möglichen Strategien aus, um trotzdem schneller voranzukommen. Von stoischer Geduld bis zur unverschämten Drängelei. Und dabei haben wir dann alle möglichen mehr oder weniger schlauen Ideen, auf die schnellere Spur oder in die kürzere Schlange zu wechseln. Aber häufige Spurwechsel sorgen für noch mehr Stau, das weiß die Stauforschung. Und die Schlange, in der man selber steht, ist immer die langsamste, das weiß Murphy's Law. Geht's bald weiter? Der Mensch in der Warteschlange, so heißt der Tag heute. Und worauf viele gerade am wenigsten gerne warten, aufs Impfen. Gestern ist die Impfpriorisierung in Deutschland aufgehoben worden. Jeder ab 16 kann jetzt einen Termin machen. Und Andreas Heigen weiß, ob die Systeme deswegen zusammengebrochen sind oder es fürs Erste keine digitalen Schlangen gegeben hat.
Gemeinschaftspraxis Dr. Sommerbrot und Kollegen, guten Tag.
In der Gemeinschaftspraxis Dr. Sommerbrot in Wiesbaden geht es hoch her. Viele Menschen wollen einen Impftermin ergattern. Das Telefon bimmelt ständig.
Also das Telefon steht nicht still. Also wir haben 3 Anmeldungen, 3 Telefone, Haupttelefone und es geht ununterbrochen sozusagen. Ist auch verständlich, weil ja so viele Menschen Fragen zu den Impfungen haben.
Sagt die medizinische Fachangestellte der Gemeinschaftspraxis Stefanie Krause. Doch Trubel herrscht sicherlich nicht nur hier. Arzt Christian Sommerbrot beschreibt.
Also der große Run auf die Praxen ist jetzt gestartet. Die Patienten melden sich natürlich auch alle an, die sich anmelden können. Viele haben tatsächlich auch abgewartet, bis die Priorisierungen beendet sind.
In der Impfkampagne sind wir also einen Schritt weiter. Für die Bekämpfung der Pandemie ist das gut. Und doch gehen die Meinungen der Menschen darüber, die Impfanmeldung voll zu öffnen, auch auseinander. In der Wiesbadener Praxis befragen wir 2 Patienten dazu.
Also eigentlich halte ich nicht sehr viel davon, weil man von Anfang an eine bessere Struktur hätte reinbringen können, ne? Und ich meine, es gibt jetzt noch so viele alte Leute, die einfach nicht klarkommen mit dem System und ungeimpft in der Wohnung rumhängen, ne?
Ja, also ich habe grundsätzlich nichts dagegen, aber warte selbst noch auf die 2. Impfung. Die soll ich jetzt Anfang Juli bekommen. Und so lange wie Impfstoff da ist und ich die auch bekomme, sicher sein kann, dass ich die bekomme, habe ich gar nichts dagegen.
Sicher sein, den Impfstoff auch zu bekommen. In Pandemiezeiten ein verständlicher Gedanke. Aber müssen bereits Angemeldete sozusagen Angst haben, etwas weggenommen zu bekommen? Sommerbrot ist auch Vorstandsmitglied im Hessischen Hausärzteverband und erklärt, wie hessische Praxen beispielsweise vorgehen.
Also es gibt sicherlich Kollegen, die jetzt sehr, sehr strikte Wartelisten haben, die sie jetzt einfach abarbeiten und neue Patienten zu der Warteliste dazu tun. Es gibt Praxen, die in geringem Maße parallel Erstanmeldungen für nicht priorisierte ermöglichen und parallel aber den Großteil in die Abarbeitung der Altlisten stellen.
Doch abgesehen davon, dass nun alle ab 16 Jahren sich für die Corona-Schutzimpfung anmelden dürfen, das Ausgangsproblem zu wenig Vakzin bleibt. In der Gemeinschaftspraxis Dr. Sommerbrot stehen 36 Impfdosen pro Woche für neue Erstimpfungen zur Verfügung. Wirklich mager, sagt Sommerbrot dazu.
Aber andererseits sind wir zurzeit auch mit den Zweitimpfungen von vor 6 Wochen parallel beschäftigt. Die müssen wir natürlich auch abschließen, sodass ich denke, so in 2-3 Wochen wird auch wieder mehr Zeit und mehr Impfstoff für mehr Erstimpfungen zur Verfügung stehen.
Die Neuanmelder müssen also weiter abwarten. Und dennoch macht der Doktor Mut. Er geht davon aus, dass ein Großteil der Menschen in den nächsten 10 Wochen mindestens einmal geimpft sein werden. Eine Frage von Wochen dürfte es auch bei den hessischen Impfzentren sein, bis es erste Termine gibt für die Menschen, die sich seit gestern registrieren dürfen. So schätzt es das Innenministerium ein. Die Nachfrage seit gestern Morgen sei groß. Bis heute Mittag haben sich rund 120.000 Menschen registriert. Doch auch die Impfzentren in Hessen können letztlich nur eines machen: abarbeiten, abarbeiten, abarbeiten. Noch sind es fast 500.000 bereits angemeldete Impfwillige, die versorgt werden müssen.
Also das große Chaos ist ausgeblieben, als gestern die Impfpriorisierung gefallen ist. Aber wie organisiert man eigentlich eine pandemiebedingte Massenimpfung so, dass keine Staus entstehen, dass nicht der eine Patient beim anderen auf dem Schoß sitzt? Das weiß Benedikt Hart am besten. Er ist der Leiter des Impfzentrums in Frankfurt. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Schwarz. Hallo.
Hallo, Herr Hart. Was war denn das Größte, das Sie organisieren mussten, bevor die Pandemie ausgebrochen ist?
Ja, bevor die Pandemie ausgebrochen ist, gab es da größere Aktionen natürlich im Sanitätsdienstbereich, also dass größere Sanitätsdienste organisiert werden mussten. Und in der Pandemie sind wir dann zum ersten Mal mit größeren Projekten wie dem Landesimpfzentrum am Frankfurter Flughafen gestartet. Ja, und dann seit Dezember das Frankfurter Impfzentrum.
Ja, Sie leiten das Frankfurter Impfzentrum in der Festhalle. Da muss man sagen, die Festhalle, wenn da ein Konzert ist, zu Nicht-Pandemie-Zeiten passen da 15.000 Leute rein, aber dann natürlich stehend und dicht aneinander gedrängt. Jetzt, wenn die Festhalle ein Impfzentrum ist, über welche Dimension an Patienten, an Impfungen pro Tag sprechen wir da überhaupt?
Also es ist so, dass die Festhalle darauf ausgelegt ist, ca. 4.000 Menschen am Tag zu impfen. Wir sind aktuell so bei so 3.000, 3.500. Das liegt an der Impfstoffverfügbarkeit. Wir können natürlich auch mehr. Das Personal steht dafür bereit und könnten jederzeit 4.000 oder vielleicht sogar ein bisschen mehr machen. Das würden wir gerne mal testen.
Das heißt aber 4.000 am Tag, wenn ich jetzt nochmal Ihre Öffnungszeiten reinrechne, wie viel sind das denn pro halbe Stunde, kann man das sagen?
Also wir haben von 7 bis 22 Uhr ja jeden Tag geöffnet. Und das Ganze auch Montag bis Sonntag, das sind sozusagen 15 Stunden. Und das heißt, in der Stunde kommen 266 Leute rechnerisch. Sie haben jetzt gesagt, pro halbe Stunde, also so circa 130 Menschen pro halbe Stunde kommen in der Frankfurter Festhalle an in Spitzenzeiten.
Das ist schon anspruchsvoll. Und wie planbar ist das überhaupt, frage ich mich. Also Sie wissen ja auch nicht genau, wann, wie viel von welchem Impfstoff jetzt tatsächlich reinkommt, oder?
Wir haben inzwischen uns da sehr gut aufgestellt. Also es ist natürlich so, dass die Impfstoffmengen unterschiedlich avisiert werden. Es kommt auch vor, dass teilweise größere Mengen angekündigt werden. Dann ist es doch ein bisschen kleiner. Manchmal kommt auch ein bisschen mehr. Dann können wir wieder mehr Termine einstellen. Es ist ganz unterschiedlich. Inzwischen haben wir ein sehr gutes Gefühl dafür, was es bedeutet, an welcher Station, wie viele Menschen betreut werden müssen, wie viele kommen rein, wie viele sind schneller abzuhandeln, bei wie vielen dauert es vielleicht ein bisschen länger und so weiter. Und dadurch können wir natürlich Staus vermeiden, was unfassbar wichtig ist. Und wir können vor allem die Leute schnell durch die Frankfurter Festhalle schleusen, weil die Größe und das Setting dort auf der Messe hilft uns an vielen Stellen weiter. Aber es gibt natürlich auch Momente, wo die Größe nämlich zum kleinen Nachteil wird. Das sind natürlich lange Laufwege auch für die Menschen, die zum Impfzentrum kommen. Aber das ist, denke ich, auf sich zu nehmen. Für die älteren Personen haben wir Personal, was begleitet durchs Impfzentrum, im Zweifel auch mit einem Rollstuhl, sodass der Laufweg nicht genommen werden muss.
Sie haben gerade schon diese vielen verschiedenen Stationen angesprochen. Also die schon einen Impftermin hatten, die können das im Kopf nachempfinden. Man bekommt das Fieber gemessen, dann wird man angemeldet, dann muss man seine Zettel vorzeigen und sämtliche Genehmigungen, da geht es in den Warteraum und so weiter und so weiter. Diese vielen Stationen, sind die auch Teil des Konzepts, um eben zu vermeiden, dass Staus entstehen und die Leute sich auf der Pelle sitzen?
Das ist völlig richtig. Also wenn ich jetzt 50 bis 100 Impflinge, so nennen wir es mal, am Tag ungefähr habe in der Praxis zum Beispiel, dann kann ich vielleicht mit einer registrierenden Kraft und einem Arzt, kann ich das gut abhandeln und ich kann mir das ja entsprechend einbestellen. Jetzt ist es bei uns so, wir haben zu Beginn über die Zahlen gesprochen, da kommen 130 Menschen pro halbe Stunde und die kommen immer zu sozusagen. Das heißt, sie brauchen einen Fluss, einen Flow, sie brauchen ein Einbahnstraßensystem, was wir haben, sodass sich die Leute quasi ja auch nicht im Weg stehen und sodass wir das schnell abhandeln können. Das ist ganz wichtig.
Wie anstrengend ist es denn für Sie und Ihre Mitarbeiter, da immer auf Zack sein zu müssen?
Es ist auf der einen Seite anstrengend, weil man wirklich durchgehend auf Zack sein muss. Man muss immer dabei sein. Auch die Supervisor und der Leiter vom Dienst müssen immer ganz genau aufpassen, dass keine Schlangen, keine Staus und so weiter entstehen nach Möglichkeit. Das ist anstrengend, wie andere Berufe auf der Welt auch anstrengend sind. Aber ich kann von der Frankfurter Festhalle sagen, dass es den Leuten, die dort arbeiten, sehr viel Spaß macht und dass wir da ein ganz tolles Team haben. Von daher ist natürlich so manche Anstrengung auch gleich ein bisschen besser zu ertragen.
Herr Hart, was wäre denn aktuell so Ihre größte Horrorvorstellung? Was würde denn Ihre wunderbare Organisation wirklich völlig durcheinander bringen?
Also Horrorvorstellung ist immer ein Systemabsturz von den IT-Systemen natürlich, sodass die auf unbestimmte Zeit erstmal nicht mehr zur Verfügung stehen. Natürlich gibt es bestimmte Ausfallmechanismen, ganz klar. Das bremst einen natürlich im Ablauf und das würde natürlich so einen Impftag völlig durcheinander wirbeln. Aber auch Dinge, die schon vorgekommen sind. Also ich denke da an den plötzlichen Stopp von AstraZeneca. Ich glaube, es war irgendwie um die Mittagszeit oder Nachmittagszeit, als das da reinkam. Mhm. Das sind schon Sachen, die so einen Tag ganz gehörig durcheinander werfen, ja.
Wie erleben Sie denn eigentlich die Leute? Wie haben Sie die gerade genannt? Impflinge?
Impflinge, ja, das ist eigentlich ein nett gemeinter Begriff, weil es sind ja keine Patienten, sie sind ja nicht krank, deswegen ist Impflinge der richtige, möglicherweise richtige Begriff.
Möglicherweise richtig, okay. Wie sind denn die Impflinge? Sind die geduldig oder sind die ungeduldig und was kriegen Sie denn für ein Feedback?
Also wir treffen in einer absoluten Überzahl auf freundliche Menschen, die unsere Arbeit schätzen, die uns hinterher sehr viel Lob zukommen lassen, sei es über E-Mail, Brief, über soziale Netzwerke, was wir ganz, ganz toll finden, was auch die Mitarbeiter da jeden Tag aufs Neue beflügelt, weil wir natürlich dieses Lob gerne weitergeben und den Mitarbeitern auch zur Verfügung stellen. Also ganz tolle Menschen, dankbare Menschen. Die Leute sind wirklich auch dankbar, dass sie jetzt an der Reihe sind, dass sie einen Impftermin bekommen haben, weil Impfen eben der Weg raus aus der Pandemie ist.
Benedikt Hart, Sie sind ja gerade noch in der Frankfurter Festhalle. Wie lange machen Sie heute noch?
Also ich persönlich habe noch einen kleinen Moment, vielleicht nur noch so ungefähr eine Stunde. Und die Kolleginnen und Kollegen, bis 22 Uhr kommen noch Impflinge. Und anschließend muss der Tag noch ein bisschen abgeschlossen werden. Und dann ist, denke ich, spätestens um 23 Uhr Feierabend.
Dann herzlichen Dank, dass Sie uns jetzt gerade reingequetscht haben.
Gerne.
Benedikt Hart ist der Leiter des Impfzentrums in der Frankfurter Festhalle. Vom Warten. So heißt eine literarische Anthologie, in der verschiedene Autoren eben vom Warten schreiben. Und da wird uns heute noch begleiten der Text von Andrea Diener. Er heißt »Die letzten Atemzüge eines Relikts«.
Man reist, man wartet. Man wartet auf den Zug oder das Flugzeug. Dann wartet man aufs Ankommen. Dann darauf, dass sich Erholung einstellt. Irgendwann hört man auf zu warten. Dann muss man wieder heim und wartet auf die nächste Reise. So wartet man sich auf die Rente hin und ganz generell darauf, dass irgendwann das Leben anfängt, bis man darauf wartet, dass es aufhört. Warten hat keinen guten Ruf, denn wer wartet, lebt nicht.
Ein erster Auszug aus einem Text von Andrea Diener, gleich noch mehr dazu. Die Anthologie »Vom Warten« hat Stefan Geier beim Wiesbadener Marix Verlag herausgegeben. Geht's bald weiter? Der Mensch in der Warteschlange, so heißt der Tag heute. Und wen bewundern wir hierzulande eigentlich dafür, geduldig und würdevoll in einer Schlange zu stehen? Früher waren das sicherlich die Engländer, aber da hört man ja auch immer wieder, die Schlangen in England, die sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Wohingegen unsere ARD-Korrespondentin Katrin Erdmann in Tokio sagt, in Japan, da erleben wir in der Schlange stehen in Formvollendung.
In Japan gehört Warten zum Alltag und viele Menschen finden das offensichtlich so schön, dass sie es auch freiwillig dauernd tun. Mit Vorliebe stehen Japanerinnen und Japaner in langen Schlangen vor einem Restaurant und vor allem Mädchen gern vor Geschäften mit Bubble Tea oder auch vor Geschäften mit Sandwiches, die mit Früchten und Creme gefüllt sind. Vor einem Restaurant steht man sich gern die Füße platt, weil man gern gut isst und glaubt, dass es in dem einen Laden, der gerade im Internet gehypt wurde, auch gutes Essen geben muss. Dann kann man später zu den Freunden sagen, hey, ich war schon drin, falls die bis dahin nicht schon längst das eigene Foto in den sozialen Medien gesehen haben. Geordnetes Warten ist auch auf Bahnhöfen ganz selbstverständlich. Dort ist extra farbig markiert, wo man wie zu stehen hat. Und alle halten sich daran. Ebenso wie vor einer Bushaltestelle. Geduldig wartet man, bis man an der Reihe ist. Und doch ist es ein bisschen wie überall. Dem einen oder anderen geschickten Rentner gelingt es doch, sich manches Mal vorn dazwischen zu mogeln.
Über das Warten in Japan und das Schlangestehen generell in vielen verschiedenen Ländern werden wir gleich sprechen mit dem Schriftsteller Matthias Politiki. Der ist ja quasi beruflich Reisender, wenn Sie so möchten. Und wir haben da gerade noch ein kleines Leitungsproblem. Er schaltet sich aber gleich zu uns. Und deswegen hören wir jetzt zuerst noch mal einen kurzen Auszug aus einem Text von Andrea Diener. Der Wandel der sozialen Dimension des Wartens, der findet auch in der Architektur von Bahnhöfen und Flughäfen statt. Das schreibt sie in ihrem Text »Die letzten Atemzüge eines Relikts«.
Wann genau hat die Bahn die Wartehallen abgeschafft? Vom Leipziger Bahnhof wissen wir es. Es war Ende des Jahres 2007, als der preußische Wartesaal den Reisenden nicht mehr zur Verfügung stand. Er war der letzte einer ganzen Batterie von Warteeinrichtungen. Als der Leipziger Bahnhof im Jahr 1915 eröffnete, gab es bewirtschaftete Warteräume für die erste und zweite Klasse sowie für die dritte und vierte Klasse. Staatsoberhäupter hatten ihre eigenen Empfangssalons, damit sie stilvoll zur Eröffnung des Völkerschlachtdenkmals anreisen konnten und nicht auf verpissten, zugigen Bahnsteigen hocken mussten wie unser eins heute. Es gab Räume für Nichtraucher, einen Speisesaal und einen Raum für alleinreisende Frauen mit eigener Toilette und eigenem Waschraum, und zwar in doppelter Ausführung für die höheren und die niedrigeren Klassen. Einmal standen dort lederbezogene Stühle und Ledersofas und einmal einfache Holzstühle und Tische mit bunten Tischdecken. Eine stilvolle Bar gab es auch für beide Klassen. Insgesamt bot der Bahnhof Platz für 1600 Reisende und ihre Wartebedürfnisse.
Ein Auszug aus einem Text von Andrea Diener namens »Die letzten Tage eines Relikts« aus der Anthologie »Vom Warten«. Sie hat Stefan Geier beim Wiesbadener Marix Verlag herausgegeben. So, und jetzt ist der Schriftsteller Matthias Politiki am Telefon. Ein leidenschaftlich Reisender. Über 100 Länder hat er schon bereist und vor einigen Jahren auch ein Buch darüber veröffentlicht. Das heißt »Schrecklich schön und weit und wild. Warum wir reisen und was wir dabei denken«. Guten Abend, Herr Politiki.
Ja, guten Abend. Ich freue mich.
Ja, ich mich, dass das geklappt hat jetzt an der Stelle. Wir hatten ja kurz zuvor schon so ein kleines Stückchen gehört über das Schlangestehen in Japan. Wie haben Sie das denn erlebt? Sind die japanischen Schlangen tatsächlich die besten und höflichsten Schlangen der Welt?
Ja, kann ich bestätigen. Das ist nicht nur die Schlangen, sondern das ist überhaupt, glaube ich, die Kultur auf der ganzen Welt, die am höflichsten miteinander umgeht und natürlich auch mit den Fremden. Das ist sehr auffällig und man braucht eine Weile, um auch die Rituale zu verstehen. Also beispielsweise, dass man sich gar nicht mal anschaut im öffentlichen Raum, dass man also auch in den U-Bahnen, auch wenn es gepackt voll ist, sich nicht in die Augen schaut. Und beim Schlangestehen, ja, die sind natürlich auch pragmatisch, die Japaner. Die zeichnen genau auf den U-Bahnhöfen beispielsweise, wo die Schlange zu stehen hat, nämlich links und rechts von der Tür. Das ist ja millimetergenau, wird da ja gehalten. Das kann man also vorhersehen. Dann gehen dann eben auch die Schranken auf und dann steht man da links und rechts in der Schlange. Und ja, wenn man es verpasst, den Zug in der nächsten, und das geht ziemlich zügig. Obwohl ja 30 Millionen, davon sind immer ein Gutteil auch unterwegs in so einem dieser Ballungszentren. Das ist schon eine logistische Leistung, aber eben auch eine mentale und auch eigentlich auch, wenn man es ganz ernst nimmt, eine moralische.
Als Sie gerade gesagt haben, die U-Bahn, hatte ich sofort dieses Bild im Kopf, was sicherlich viele kennen, die Herren mit den weißen Handschuhen, die wirklich nochmal in die U-Bahn reinschieben. Mhm. Haben Sie das auch miterlebt? Ist das nicht dann doch unangenehm, bei aller Distanz, bei aller Würde, dann so eng gequetscht zu stehen?
Ja, das Interessante ist, also das ist ja stilvoll mit den weißen Handschuhen und so stilvoll setzt es sich fort. Man glaubt es kaum, aber man berührt sich nicht. Auch im vollgequetschten U-Bahn-Abteil habe ich jedenfalls nie Berührungen und noch nicht mal eben Blicke auszuhalten gehabt. Das versteht man eigentlich nur durch Anteilnahme, durch erstaunende Anteilnahme und irgendwann mal genießt man es natürlich auch. Also ich kenne auch die überfüllten U-Bahn-Waggons in Indien. Da ging die Tür auf. Ich war gerade vom Flughafen eingestiegen, sogar mit Koffer. Und wir waren so gepackt voll, dass tatsächlich einige abwinkten, was in Indien schon viel heißen will. Aber einer hat Anlauf genommen. Er hat gespurtet und ist gesprungen. Er ist in uns hineingesprungen. Ja, es hat auch geklappt. Also es hat ein bisschen wehgetan. Und interessanterweise hat sich niemand beschwert.
Das ist tatsächlich interessant. Und jetzt, nachdem Sie das erzählt haben, fühle ich mich wie ein kleines Trampeltier, weil ich hier in der U-Bahn bei jeder zweiten Haltestelle das Gleichgewicht verliere und jemanden auf jeden Fall anrempel bei meinem Versuch, stehen zu bleiben. Aber Herr Politicki, Sie sind ja ein Beobachter. Was sagen denn verschiedene Arten des Wartens für Sie aus über die Menschen in verschiedenen Kulturen?
Ja, also das ist natürlich, es gibt eine riesige Bandbreite, also von, ja, Indien gehört sicherlich zum einen extrem, aber auch Kuba und Afrika, viele afrikanische Länder, da kommt man manchmal mit den europäischen Maßstäben gar nicht ans Ziel, da muss man sich beispielsweise in Indien, da muss man einen dieser kleinen Jungs bezahlen, die Dienstleistung muss man eben annehmen, dass der sich dann, wenn ein Bus einfährt, mit den anderen Jungs, die eben auch alle bezahlt sind, um den Einlass prügelt und einen Sitz ergattert. Und das würde man alleine nicht schaffen, weil man muss dann nämlich auch durch die Fenster durch. Und das ist das eine Extrem. Japan ist sicher das andere. Von England bin ich auch ein bisschen eher, ja, enttäuscht kann man nicht sagen, funktioniert schon noch. Aber in meiner Schulzeit, als ich da zum ersten Mal in England war, da war ich noch mächtig von. Ich glaube, die Disziplin beim Schlangestehen hat zumindest in so Vierteln wie Londoner East End schon auch ein bisschen nachgelassen. Liegt vielleicht auch am Zeitgeist. Also ich glaube, man kann schon aufgrund eines solchen Details viel über den Menschen sagen und vor allen Dingen über den Grad des Egoismus beziehungsweise des noch herrschenden Gemeinsinns. Das ist ja 90%, würde ich mal sagen, der Länder, die ich kennengelernt habe, auch wenn man sie nur kurz kennenlernt, haben einen viel ausgeprägteren Gemeinsinn als wir in Deutschland oder wir in gewissen westlichen Ländern. Und das hat sich in den letzten Jahrzehnten leider in Deutschland auch nochmal verstärkt, dieser Ego-Trip, dass man, naja, lieber jemanden verklagt, wenn man zu viel Gummibärchen gegessen hat, als dass man vielleicht auf die Idee kommt, ich hätte vielleicht auch weniger essen müssen, oder dass auch Lehrer verklagt werden, wenn die Leistung des eigenen Kindes nicht stimmt. Ich mag mich gar nicht in den Details so jetzt tummeln. Es fällt nur in der Summe auf, dass wir alle, ich glaube ich auch, ich will mich da gar nicht irgendwie davon ausnehmen, dass wir egoistischer geworden sind. Zumindest erinnere ich mich, also erzogen bin ich eigentlich mit viel mehr Gemeinsinn, wenn ich zurückblicke durch die Jahrzehnte, als der jetzt herrscht.
Das ist vielleicht dann diese Schere zwischen einer gewollten Individualität und einem respektvollen sich eingliedern. Vielleicht meinen Sie, man kann diese zwei Pole nicht zusammenbringen?
Man muss es wollen. Also ich glaube, wenn jetzt wir dann die Probe aufs Exempel machen würden, doch viele von uns die Art, wie in Japan oder auch in China Schlange gestanden wird, nämlich mit Linien auf dem Bahnsteig und eben genau hintereinander und wie man ist da sozusagen außen vor, das würden die uncool finden und würden erstmal so Scheindebatten führen, muss das sein und so weiter. Die werden einfach in vielen Ländern nicht geführt, weil man sieht den Nutzen und es ist sowieso in der Philosophie, die dort herrscht und zwar nicht nur im übertragenen Sinne des Wortes Philosophie, sondern durchaus auch von der Tradition des philosophischen Denkens, gerade im Fernen Osten, steht Familie, aber auch Gesamtgemeinschaft viel höher als das eigene Leben und der Individualismus. Also ich glaube, man muss es wollen auch als Deutscher. Ich bin mir nicht sicher, ob, wenn es hart auf hart kommt, nicht da auch lieber getrickst wird. Ich beobachte mich selber auch. Ich bin da auch nicht schuldlos. Wir haben dann auch eine Hintertür plötzlich, die ans Ziel führt. Es gibt ja nicht nur eben diejenigen, die auf dem Markt dran vorbeigehen, an der Schlange und so tun, als hätten sie nichts gesehen. Die kenne ich von Hamburg ganz besonders. Aber es gibt ja eben auch andere Möglichkeiten, sich vorzudrängeln oder überhaupt sich an Tatbeständen auch vorbeizudrängen. Das habe ich gerade während der Corona-Zeit, während des ersten Lockdowns, sehr, sehr deutlich gemerkt, auch gerade in unserem Wohlviertel, wo alle vorne auf den Balkons standen und geklatscht haben. Aber was de facto nach hinten raus passiert ist, war sicherlich nicht immer alles im Sinne der Gemeinschaft.
Was ich mir jetzt mit der deutschen Brille auf gar nicht so richtig vorstellen kann, Sie haben ja auch die Erfahrung gemacht, dass in vielen Ländern Reiche sich ganz selbstverständlich nicht in die Schlange stellen. Wie läuft das denn stattdessen ab?
Ja, also Indien ist ja ganz, oder ja, zum Beispiel Indien, das läuft ganz simpel ab. Der kommt rein, beispielsweise ins Hotelfoyer, die Schlange beim Einchecken sieht er vielleicht schon gar nicht, sondern geht links oder rechts dran vorbei und redet sofort los. Es ist ein gewisser Duktus, der den Reichen Inder auszeichnet und sich sofort Respekt verschafft. Also wenn man da nicht auch sofort eine schwere Hand von hinten auf seine Schulter fallen lässt und ihn einfach nur ansieht, dann bleibt er da auch. Das ist aber nicht nur in Indien so, das ist in vielen, auch zentralasiatischen Ländern habe ich das erlebt. Da sind die Menschen auch zum Teil dran gewöhnt. Das gibt mir auch zu knabbern, muss ich sagen.
Wenn ich Sie zum Abschluss jetzt fragen würde, Herr Politiki, auf einem, ich nenne es jetzt mal Höflichkeitsbarometer von 1 bis 10, wo sind denn die Deutschen? Weil ich glaube, in unserem Selbstverständnis rücken wir uns immer so Richtung Japan. Aber Sie haben sehr viel gesehen und Sie können vergleichen. Wo würden Sie uns hinrücken?
Also wir müssen nochmal die beiden Extreme nennen. Also Kuba zum Beispiel ist da auch ganz wild. Wenn man zu leben versucht wie ein Kubaner, wird man ohne Schlägerei nicht auskommen. Denn das Schlangestehen funktioniert dort immer so lange, bis das Brot dann wirklich da ist. So habe ich es jedenfalls erlebt. Und dann ja, muss man halt sich auch durchsetzen. Oder man zahlt etwas mehr bei denen, die dann den Zwischenhandel betreiben. Das ist sicher, oder auch Indien, afrikanische Länder, Japan auf der anderen Seite. Wir sind, glaube ich, ziemlich in der Mitte. Ich bin manchmal überrascht über einzelne Menschen, wie skrupellos sie ihre Ziele verfolgen. Ich bin aber auch immer wieder beglückt über andere Einzelne, die sehr respektvoll auch im öffentlichen Raum miteinander umgehen. Und ich meine nicht diejenigen, die einfach panisch in die Rabatte hüpfen, wenn ihnen jemand entgegenkommt, weil jetzt Corona ist, sondern es sind andere Gesten, die sogar auf die Menschen zugehen. Das gehört ja auch dazu, dass man nicht nur sich hinten anstellt, sondern auch ja einen Charme oder eine Freundlichkeit oder eben ja eine Dezenz an den Tag legt, wie die Japaner, dass man einfach sich nicht bestarrt. Und ich denke, wir sind da ziemlich in der Mitte. Das ist so ein, ich glaube, auch die Corona-Phase, das hat uns so ein bisschen an so einen Scheideweg geführt. Wo, das stellt uns einfach die Frage anhand dieser banalen Schlange stehen, ja oder nein, wie wollen wir miteinander leben? Können wir überhaupt noch miteinander? Ja, ich wünsche es mir. Aber manchmal schüttle ich nur den Kopf.
Das ist eine sehr schöne Frage. Wie wollen wir miteinander leben? Matthias Politiki, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit. Er hat ein Buch über das Reisen geschrieben. Das heißt Schrecklich schön und weit und wild, warum wir reisen und was wir dabei denken. Das ist 2017 bei Hoffmann und Campe erschienen. Sein neuestes Buch heißt Das kann uns keiner nehmen. Und da geht es um einen Hamburger und einen Bayern, die sich unverhofft am Kilimandscharo kennenlernen und dann eben eine Reise unternehmen. Ebenfalls zu bekommen bei Hoffmann und Campe, Matthias Politiki. Geht's bald weiter? Der Mensch in der Warteschlange, so heißt der Tag heute. Und wenn wir über das in der Schlange stehen sprechen, denken wir natürlich auch an Staus. Und wenn ich jetzt Stau sage, runzeln Sie wahrscheinlich sofort die Stirn und Sie verdrehen die Augen und Sie stöhnen leise auf. Also bei allem Respekt, erlauben Sie mir bitte die Bemerkung, Sie daran zu erinnern, wie wahnsinnig anspruchsvoll es ist, so einen richtig guten, saftigen Stau zu organisieren.
Ja, noch rollt er hier störungsfrei, der Autoverkehr auf der A7. Aber das wird sich in wenigen Stunden ändern. Dann greifen hier die Stauprofis der Autobahnmeisterei Holmohr in die Trickkiste. Alt und grau in unserem Stau heißt das Motto. Die Leitung dieser Ferienaktion liegt in den bewährten Händen von Arnold Brinkbäumer. Herr Brinkbäumer, welchen besonderen Fahrspaß bieten Sie dem Verkehrsteilnehmer in diesem Jahr an?
Ja, wir haben sowieso schon seit 4 Jahren unsere Tagesbaustellen mit einstreifiger Verkehrsführung. Ne? Die sind von vornherein immer für 6 Kilometer absoluten Stillstand gut. Ne? Und dann kommen ja noch unsere diesjährigen Sonderaktionen.
Was haben Sie da im Einzelnen geplant?
Ja, das fängt an mit dem Mittelstreifen bei Quickborn. Ne? Da gehen wir nachher bei und malen den neu an. Ne? Bis Montag entrosten wir denn noch die Brücke. Da sperren wir heute Abend erstmal für eine Stunde ganz ab. Denn 500 Meter weiter muss Rasen gemäht werden wegen den Standspuren, nicht solange das Wetter noch gut ist. Da machen wir jetzt mal den Hauptfahrstreifen schon mal ganz dicht. Tja, und wenn das nicht reicht, dann beschneiden wir vor Schnellsten noch mal die Büsche zwischen den Leitplanken, nicht, und stellen den Bauwagen auf die Überholspur. Also da sollten wohl so mindestens 20 Kilometer Stau mal rauskommen, nicht?
Herr Brinkbäumer, nun stellen ja Baustellen auch immer ein erhebliches Unfallrisiko dar. Haben Sie denn überhaupt keine Bedenken, dass da Leute gefährdet werden?
Menschenskind, das haben wir doch alles im Griff. Nicht? Also wir erwarten vorher auf 2 Kilometer Länge eine Bundeswehrkolonne. Das ist alles schon abgesprochen. Und dann haben wir zusätzlich noch einen Schwertransport mit Überbreite. Nicht? Der kommt von Finnland runter. Also wir sorgen dafür, wo man sagen, dass der Autofahrer gewissermaßen im Schritttempo an unseren Baustellen ankommt, wird er richtig rangeführt. Nee, kann gar nichts passieren.
Herr Brinkbäumer, was möchten Sie denn nun mit dieser Aktion im Endeffekt erreichen?
Ja, das will ich Ihnen genau sagen. Also wir wollen zunächst mal den Stau München-Salzburg von Platz 1 verdrängen und dann wollen wir endlich mal mindestens mit 15 Minuten ins Verkehrsstudio.
Damit von der Autobahn zurück ins Funkhaus. Stenkelfeld und sein Stauplaner waren das. Und ich hoffe, mein nächster Gesprächspartner hatte gerade seinen Spaß mit diesem Stück. Er ist theoretischer Physiker und hauptberuflich Stauforscher an der Uni Duisburg-Essen. Guten Abend, Dr. Michael Schreckenberg.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Herr Schreckenberg, sind Staus eigentlich ein menschengemachtes Problem oder gibt es Staus, ich weiß nicht, in der Tierwelt zum Beispiel auch?
Staus sind etwas ganz Natürliches. Sie treten überall auf, wo viele gleichartige Objekte versuchen, sich in dieselbe Richtung zu bewegen und wo der Raum begrenzt ist, wo sie sich bewegen können. Das kann natürlich auch im Tierreich passieren, also auf dem Weg zur Wasserstelle oder eben auch in Blutbahnen, Blutkörperchen, die dort dann auf enge Stellen treffen. Das geht aber auch im Internet, wenn wir an die Datenpakete denken, die dort sich gegenseitig behindern. Und so ist das etwas ganz Natürliches. Staus wird man niemals ganz beseitigen können. Auf der Straße ist natürlich ein Teil vom Menschen selbst verschuldet. Und in der Zukunft werden wir ja automatisierte Fahrzeuge haben, vielleicht sogar autonome, die das nicht machen, was Menschen dort veranstalten. Und dieser Ego-Trip, der auf der Straße immer wieder stattfindet, führt am Ende für alle zu einem geringeren Durchsatz und zu mehr Stau.
Sie haben ja mit Ihrem Kollegen Kai Nagel das Nagel-Schreckenberg-Modell entwickelt. Das untersucht nämlich, wie Staus entstehen, für die es keine offensichtliche Ursache gibt. Also eher sowas, was Sie eben schon angedeutet hatten. Also eben nicht dieser Fall, vorne baut jemand einen Unfall und alle anderen können nicht mehr durch und dann steht man halt im Stau, sondern diese Art von Geisterstaus oder Überlastungsstaus, die jeder von uns mit seinem Fahrverhalten auslösen kann, wo es irgendwann wieder rollt und man gar nicht weiß, warum man überhaupt stehen musste. Was sind denn die Grundregeln? Was darf ich nicht tun, wenn ich keinen Geisterstau auslösen möchte?
Das ist das typische Phänomen des Staus aus dem Nichts. Also ich fahre in einen Stau hinein und sehe überhaupt keinen Anlass dafür. Das ist etwas, was, sage ich mal, in 60-70% der Staufälle passiert. Wir haben den Rest hälftig ungefähr Baustellen und Unfälle und nochmal so 2% widrige Witterungsbedingungen, tiefstehende Sonne, aufspritzendes Wasser, Nebel, Starkregen etc. Nun ist das so, dass diese selbstgemachten Staus dadurch entstehen, dass die Menschen unkonzentriert fahren, überreagieren. Also die übliche Entstehungsweise eines Staus oder einer Stauwelle ist, dass an einer Anschlussstelle die Dichte steigt. Die Fahrzeuge vor dieser Anschlussstelle werden dann gezwungen, nur noch so 10-30 Kilometer langsam zu fahren. Das ist dann der zäh fließende Verkehr. Und wenn in diesem Bereich dann jemand noch stärker bremst, andere zum Bremsen zwingt, entsteht eine Stauwelle, die mit ca. 15 Kilometer pro Stunde flussaufwärts sich bewegt und mir dann irgendwo entgegenkommt, wo ich damit nicht rechne. Sie kann sogar rückwärts die Autobahn wechseln über die Rampen und dann auf einer anderen Autobahn auch zu Stau führen. Und diese Stellen, Anschlussstellen wirken wie Pumpen. Es kommt eine Stauwelle nach der anderen. Übrigens eine große Gefahr, wenn also die Menschen die Stauwelle oder eine Stauwelle überstanden haben, denken sie, das war's, geben Gas, sind unkonzentriert und fahren dann in die nächste Stauwelle hinein. Da gibt es viele Unfälle, da muss man wirklich sehr vorsichtig sein.
Aber wahnsinnig interessant, dass die sogar die Autobahn wechseln können, ne? Was natürlich auch erklärt, warum man immer dieses Gefühl hat von, Mensch, hier ist doch überhaupt nichts los. Warum stehen denn jetzt alle im Stau? Wie viel Zeit verbringen wir in Deutschland durchschnittlich im Stau? Haben Sie das mal ausgerechnet?
Es gibt da Zahlen, die einen wirklich vom Hocker reißen. Ne? Also wenn man das mal hochrechnet, was wir als Deutsche insgesamt, alle zusammen, in einem Jahr im Stau verbringen, dann sind das 535.000 Jahre. Das ist eine unfassbare Zahl. Da könnten wir wirklich besser etwas mit anfangen. Und wir sehen jetzt auch gerade in der Corona-Zeit, wie das deutlich runtergeht. Also wir haben, was die Staustunden angeht, eine Reduktion im Jahre 2020 gegenüber 2019 um 50%. Das ist also eine irre Zahl. Und wenn wir das beibehalten könnten, wäre das schön. Aber der Verkehr geht wieder hoch. Das sehen wir jetzt im Jahre 2021 und wird sich dann wieder auf einem hohen Niveau einpendeln. Das heißt aber trotzdem, dass einiges wegbleibt durch Homeoffice oder durch andere Tätigkeiten, die man besser ausführen kann und wo man nicht immer fahren muss. Also da wird sich noch etwas Neues ergeben, auch was jetzt überhaupt der Wandel in der Mobilität, der da stattfindet, zum ÖPNV, über Elektrofahrzeuge, über Fahrradfahren. Da wird sich dann auch einiges von der Straße herunterholen lassen. Und das werden wir in den nächsten Jahren sehen, aber so schnell geht das nicht.
535.000 Jahre, ich hänge da gerade noch ein bisschen. Herr Schreckenberg, muss ich ehrlich sagen, sehr wahnsinnig viel. Ich frage Sie dann in ein paar Jahren einfach nochmal, wenn wir so eine Mobilitätswende hatten vielleicht. Sie sagen ja aber auch, zusammen im Stau stehen verbindet. Sie sind vom Kölner Karneval sogar engagiert worden, um einen Stau zu organisieren. Warum denn?
Es gab ein seltsames Phänomen beim Kölner Karnevalszug. Der geht über 7,5 Kilometer. Aufgestellt ist der Zug 9 Kilometer lang seinerzeit gewesen. Und es war so, dass der vordere Wagen, der Zugleiterwagen, für diese Strecke 3,5 Stunden brauchte. Und der letzte Wagen, das heißt der Prinz, das wichtigste Organ, sage ich mal, in dem Zug, brauchte nur 2,5 Stunden. Und das wurde als unfair empfunden, weil der Prinz dann nur 2,5 Stunden, also eine Stunde weniger, feiern konnte. Und jetzt wurde ich engagiert, um Staus zu erzeugen, damit der Prinz länger unterwegs ist. Das habe ich auch gemacht. Ich habe dann gesagt, sie sollen keine Devise mehr Lücke schließen, ausgeben. Das heißt, also vorher sind die immer schnell hinterhergelaufen, wenn eine Lücke kam. So entstanden dann auf einmal riesige Lücken im Zug. Man dachte, der ist vorbei und dann kamen dann noch ein paar Wagen. Das war dann auch nicht die Königslösung. Das brachte am Ende eine halbe Stunde. Aber das haben wir dann auch festgestellt, jetzt auch in einer Doktorarbeit, dass das an ganz vielen Stellen bei Karnevalszügen auftritt, also nicht nur in Köln und Düsseldorf, Mainz und so weiter. Und das betrifft auch Prozessionen, also alle Züge, die, so, sage ich mal, mit zu Fuß gehenden oder mit Wagen und Bollerwagen und Pferden sage ich mal, daherkommen. Das ist ein ganz neues Feld, was wir da aufgemacht haben. Ich glaube, vor mir oder vor uns hat das keiner untersucht, aber die Ergebnisse sind sehr, sehr interessant und wir werden auch auf dem Gebiet weitermachen. Das kann man natürlich nutzen für Planung und für Optimierung von diesen Prozessen. Das geht bis heute eigentlich mehr so händisch, ne? Also nach Gefühl.
Und aber ich hoffe wirklich, dass der Prinz sich standesgemäß bei Ihnen bedankt hat dann an der Stelle
für eine
halbe Stunde mehr.
Ich durfte im Zugleiterwagen mitfahren. Das ist eine große Ehre im Zug, also im vordersten Wagen. Und ich konnte mir das dann genauer anschauen. Also ich bin dann 9 Stunden unterwegs gewesen. Ne? Der Zugleiterwagen muss dann hinter den Zug an sich vorbeifahren lassen. Also das war schon ein größerer Aufgang. Und das Ganze hat sich aber am Ende dann tatsächlich gelohnt für alle Beteiligten.
Professor Dr. Michael Schreckenberg ist theoretischer Physiker und er ist Stauforscher an der Uni Duisburg-Essen. In den Bahnhöfen und Flughäfen dieser Welt ist der alte Wartesaal ersetzt worden durch die Lounge. Und diese Tatsache hat die Autorin Andrea Diener dazu verleitet, einen Text zu schreiben namens »Die letzten Atemzüge eines Relikts«. Das Schlimme an den Wartebereichen in den Flughäfen und Bahnhöfen ist, dass man mit einem Haufen Zeug herumsitzt und dabei nicht einmal vom Fleck kommt. Man hat erledigt, was erledigt sein will. Man hat Ticket und vermutlich sogar schon die Sicherheitszeremonie mit Schuhe ausziehen hinter sich gebracht und will eigentlich nur weg. Vor allem Flughäfen sind gut darin, Passagiere von einem Wartebereich in den nächsten zu schleusen und ihnen damit zu suggerieren, es ginge irgendwie vorwärts. Wer zu den Auserwählten gehört, die Loungezutritt haben, bekommt immerhin Strom, Internet, Getränke und Häppchen, um sich die Zeit zu vertreiben. Und dann sitzt man da. In einem Zwischenreich zwischen End- und Anspannung. In einer nervtötenden Blase der Ereignislosigkeit, den wie immer unverständlichen Ansagen lauschend, mit welchem Flugzeug und mit welchem Passagier jetzt schon wieder was los ist, weil es einen ja selbst betreffen könnte. Und dann verspätet sich wieder alles. Und wahrscheinlich wird man alt in dieser Lounge, kriegt Kinder und Enkel in dieser Lounge und stirbt irgendwann. Und die Putzfrau räumt einen weg, aber immerhin war man Premiumkunde. Ein Auszug aus einem Text von Andrea Diener. Den finden Sie in der Anthologie Vom Warten. Stefan Geier hat sie beim Wiesbadener Marix Verlag herausgegeben. Geht's bald weiter? Der Mensch in der Warteschlange, so heißt der Tag heute. Man steht immer in der falschen Schlange, sagt ja der Volksmund oder Murphy's Law. Aber mein Kollege Rainer Dachselt findet, das ist purer Aberglaube. Wer in der falschen Schlange steht, der hat dem Gelände und seinen Mitmenschen nur nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt. Glücklicherweise teilt er sein Wissen gerne und verrät uns jetzt, wie man die richtige Schlange erkennt.
Regel 1. Kassieren kommt von Können. Einkaufsanfänger, die wenig Zeit haben, neigen dazu, sich an der kürzesten Schlange anzustellen. Anschließend haben sie dann viel zu viel Zeit, zu beobachten, wie der Kassierer sich bei jedem Artikel an die benachbarte Kollegin wendet, um sich den Zahlencode oder den Namen einer Gemüsesorte sagen zu lassen. Kenner widmen dagegen ihre Aufmerksamkeit früh dem Geschehen an der Kasse und lernen, Überforderungssignale zu lesen. Denn wer sich bei frisch Angelernten anstellt, steht immer in der falschen Schlange. Einkaufsprofis stellen sich bei Kassierprofis an, außer natürlich, wenn die direkt neben den Überforderten kassieren, denn dann müssen sie ja alle naselang mit Zahlencodes aushelfen. Regel 2. Erkenne, was drin ist. Schon etwas fortgeschrittene Anfänger wissen natürlich, dass die Länge der Schlange in ein Verhältnis gesetzt werden muss zum Füllungsgrad der Einkaufswagen und stellen sich hinter eine Reihe halbleerer Wagen. Nur um bald einzusehen, dass das Scannen 100 verschwindend kleiner Einzelartikel auch Zeit braucht. Und zwar deutlich mehr als die wagenfüllenden Hygieneartikel-Familienpackungen in der Nachbarschlange. Der wahrhaft Fortgeschrittene wirft dagegen einen ganzheitlichen Blick auch auf scheinbar unverdächtige Einkäufe. Exotische Importlebensmittel, möglicherweise ohne Barcode. Per Hand herabgesetzte Ware, deren Preis errechnet werden muss. Und natürlich Unverpacktes, das eventuell nachgewogen oder gar erst identifiziert werden muss. Da steuert man im Zweifelsfall instinktsicher die nächste Schlange an. Regel 3. BMI schlägt Warenpegel.
Im sicheren Bewusstsein, die beiden ersten Regeln zu kennen, stehen viele Menschen frohgemut in einer ihnen richtig erscheinenden Schlange, bis sie merken, dass auch das quälend umständliche Ausräumen des Einkaufswagens ein Zeitfaktor ist, ganz zu schweigen vom Nachrechnen der Quittung, einem daraus folgenden Dialog und dem Versuch, trotz einer offenbar starken Sehschwäche passendes Kleingeld zu finden. Sie denken vielleicht, dass man sich deswegen nicht hinter Senioren anstellen sollte, aber unter denen gibt es sehr flotte und gewiefte Einkaufsprofis. Nein, wir sollten hier nicht in erster Linie nach dem Alter schauen, sondern auch, sagen wir, nach dem Body Mass Index oder dem Blick. Die verschiedensten Anzeichen einer gewissen motorischen und gedanklichen Schwerfälligkeit zu finden, ist hier die hohe Kunst. Wer richtig diskriminiert, spart viel Zeit. Zusatzregel: Achte auf die Tür. Leute, die sich etwas auf ihre Einkaufserfahrung einbilden, wischen solche Regeln leicht weg und sagen, ich suche mir gar keine Schlange aus, sondern gehe gleich zur nächsten freien Kasse, die geöffnet wird. Tja, und da stehen sie dann und sehen erbittert zu, wie alle Schlangen kürzer werden, während sich die erbetene Entlastung einfach noch ein bisschen Zeit im Aufenthaltsraum lässt. Der erfahrene Schlangenstratege bleibt in diesem Fall dagegen, wo er ist, und beobachtet die Tür. Und zwar die Tür zum Aufenthaltsraum der Angestellten, denn von dort kommt die Entlastung. Und sobald die Tür sich öffnet, ist es Zeit, entschlossen die freie Kasse anzusteuern. Denn eine Schlange nur aus mir ist immer die richtige Schlange.
Jetzt wissen wir Bescheid für den nächsten Einkauf. Richtiges Warten will gelernt sein und darüber spreche ich jetzt zum Abschluss mit Dr. Bettina Lamm. Sie ist Diplompsychologin beim NIFBE, beim Niedersächsischen Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Lamm, Sie haben den sogenannten Marshmallow-Test gemacht mit Kindern aus Deutschland und Kindern aus Kamerun im Vergleich. Können Sie erklären, wie der aussieht und zu welchem Ergebnis Sie gekommen sind?
Gerne, ja. Der Marshmallow-Test ist sicher das bekannteste Experiment zum Thema Warten. Einige kennen es vielleicht aus der Werbung. Die Idee dabei ist, dass den Kindern eine Süßigkeit, klassischerweise ein Marshmallow, angeboten wird und sie dann die Wahl haben, diese sofort zu vernaschen oder aber zu warten, bis der Versuchsleiter wiederkommt und dann noch eine zweite Süßigkeit zu bekommen. Und natürlich sind zwei Süßigkeiten toller als eine und die Kinder wollen warten. Aber für 3- bis 5-Jährige, die üblicherweise dieser Prozedur ausgesetzt werden, ist das verdammt schwierig, 10 oder 15 Minuten zu warten. Und wir haben beobachtet, dass die deutschen Kinder, da haben das ungefähr bei den 4-Jährigen 30% geschafft. Das ist auch in vielen anderen Untersuchungen in den USA oder anderen westlichen Ländern so die Quote. Und unsere kamerunischen Untersuchungskinder, da waren es 70%, also andersrum die Quote, die das geschafft haben.
Was ja wirklich ein erheblicher Unterschied ist. Können Sie den erklären?
Ja, wir haben das mit den Erziehungszielen der Eltern in Verbindung gebracht. Und wenn wir das anschauen, dann ist es so, dass in Deutschland die Kinder dazu erzogen werden, sich einzusetzen für ihre Ansichten, sich durchzusetzen, mit ihrer Meinung, ihre Bedürfnisse klar zu äußern und quasi ihr Leben in die Hand zu nehmen und das selbst zu gestalten. Und wenn man diese Wartesituation anschaut, dann bietet die wenig Möglichkeit dafür, ne, weil man dem Warten ausgeliefert ist. Und die kamerunischen Kinder hingegen werden von Anfang an viel stärker dahingehend erzogen, sich in die Gemeinschaft einzufügen, dort ihren Platz zu finden und dafür auch manchmal eigene Bedürfnisse zurückzustellen und eben sich dem auszuliefern. Klingt so negativ, ist es aber gar nicht gemeint. Und das passt viel besser zu der Wartesituation oder zu dem, was da gefordert wird.
Ohne das jetzt werten zu wollen, weil das sind am Ende ja zwei Charaktereigenschaften, die wir als positiv werten würden. Das ist einmal die Individualität und auf der anderen Seite eben der Respekt oder eben auch die Möglichkeit, sich in eine Gemeinschaft, in eine Gesellschaft einzugliedern. Insofern, ohne das werten zu wollen, aber kann man das von der Erziehung her steuern? Was will man denn lieber? Bedingt das eine dann auch ein bisschen das andere?
Wahrscheinlich schon. Also man kann natürlich auch beides hoch bewerten, aber im Alltag, in der Praxis, ne, ist es dann doch häufig so, wenn man das eine besonders fördert und unterstützt, wirkt das nicht unbedingt für das andere. Und tatsächlich ist es aber so, dass alle Eltern natürlich ihre Kinder so erziehen, dass sie vorbereitet werden auf ein erfolgreiches Leben in der jeweiligen Gesellschaft. Und da ist das eben an vielen Stellen für beruflichen Erfolg beispielsweise in unserer westlichen Gesellschaft sehr vorteilhaft, sich eben einzusetzen für seine Interessen, ne? Auch seine Individualität herauszukehren und diese Sachen zu zeigen. Und nichtsdestotrotz haben ganz auch inzwischen schon alte Untersuchungen, also Walter Michel war ja der Erste, der diesen Marshmallow-Test angewandt hat oder auch erfunden hat. Und der hat in den späten 60er, Anfang der 70er Jahre damit gearbeitet und die Kinder immer weiter beobachtet und untersucht. Und dann auch als Erwachsene gesehen, dass tatsächlich auch in den USA, wo er das gemacht hat, die Kinder, die eben als Vierjährige warten konnten, häufig bessere Schulabschlüsse hatten, bessere Berufswege eingeschlagen haben. Also auch in den westlichen Kulturen scheint diese Fähigkeit zusätzlich noch hilfreich zu sein.
Ich könnte mir allerdings vorstellen, korrigieren Sie mich bitte, wenn es jetzt überhaupt nicht passt, aber ich könnte mir vorstellen, dass bei den Kindern, die nicht widerstehen konnten, egal ob jetzt in Deutschland oder in Kamerun, also die ihre Süßigkeit gegessen haben, als die festgestellt haben, dass sie tatsächlich keine zweite bekommen, haben die dann nicht angefangen zu verhandeln?
Das gab es auch manchmal, ne? Also wir sind ja zurückgekehrt zu den Kindern und haben gefragt, hast du gewartet? Wir hatten sie natürlich beobachtet. Aber das wurde ja erst im Nachhinein aufgeklärt und manche haben es versucht, ne? Oder manche waren noch sehr erfindungsreich und haben unten an der Unterseite ein bisschen was abgeknibbelt und probiert und aber noch den Anschein wahren wollen, dass sie gewartet hätten. Aber in aller Regel haben die Kinder das auch gut akzeptiert, weil die Konsequenz so eingetreten ist, wie sie vorhergesagt war.
Sie sind ja oft immer wieder auch tatsächlich für längere Zeitabschnitte in Kamerun gewesen. Können Sie sagen, wie unterscheidet sich denn das Zeitempfinden oder vielleicht auch die Geduld beim Warten zu der Deutschen?
Sehr gravierend. Also als ich das erste Mal tatsächlich in Kamerun war, hatte ich den Eindruck, ich warte den ganzen Tag. Ich warte auf irgendwelche Verabredungen. Ich warte, dass der Bus losfährt, der eben nicht fährt nach Zeitplan, sondern wenn er voll ist, also alle Plätze verkauft sind. Dass tatsächlich Warten einen Großteil des Tages ausmacht. Wir haben in unserem Forschungsteam, da hatten wir ja auch dann Assistentinnen vor Ort, die ne, die Landessprache sprechen und uns unterstützt haben mit den Kindern. Da hatten wir so ein geflügeltes Wort, und das, wenn wir was vereinbart und verabredet haben, dann wurde immer gefragt, Blackman Time or Whiteman Time? Und Whiteman Time war eben maximal eine Viertelstunde später und Blackman Time war irgendwann an dem Tag.
Aber das ist doch dann auch sehr charmant, so kommt man dann auch durch. Können Sie sagen, warum wir generell so ungern warten? Das hat ja schon irgendwie was mit Kontrollverlust zu tun.
Ja, ganz genau. Ne? Ich hatte es ja vorhin schon so ein bisschen angerissen. Tatsächlich, diese Wartesituation ermöglicht uns ja keine Kontrolle. Ne? Wir sind dem ausgeliefert, die Kinder können machen, was sie wollen. Dadurch kommt der Versuchsleiter nicht schneller wieder zurück. Und das können wir eben schlecht aushalten. Und das macht diese Situation auch häufig so unangenehm. Wenn es uns gelingt, das zu akzeptieren, die Situation, dass sie so ist und dass wir sie nicht ändern können, dann wird das Warten deutlich leichter. Aber das ist eben oftmals schwierig.
Wie könnten wir uns denn jetzt, Frau Lamm, mit dem Warten besser arrangieren? Also ist Ablenkung vielleicht so das Zaubermittel gegen das Warten?
Ja, Ablenkung ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Das sehen wir ja auch, ne? Wenn man im Wartezimmer des Arztes sitzt, dann zücken die meisten ihr Handy und beschäftigen sich und lenken sich ab. Und das haben wir auch bei den Kindern beobachten können. Und da gibt es auch Variationen dieses Experiments, die das ganz deutlich gezeigt haben, dass die Kinder, wenn sie sich ablenken, also nicht nur vor der Süßigkeit sitzen und da drauf schauen, sondern ne, irgendwie vor sich hin trommeln oder erzählen oder singen oder irgendwas spielen mit ihren Fingern, dass es ihnen dann besser gelingt zu warten. Zumindest haben wir das bei den deutschen Kindern so beobachtet. Bei den kamerunischen Kindern haben wir interessanterweise nicht viel von diesem Ablenkungsverhalten gesehen, obwohl die so gut gewartet haben. Und hier hat es offensichtlich tatsächlich nochmal anders funktioniert für die Kinder, dass sie so sich diesem hingegeben haben, dieser Situation, und manche sogar eingeschlafen sind beim Warten. Also für die sah das auch oftmals nicht so schwierig aus wie bei den deutschen Kindern.
Dr. Bettina Lamm ist Diplompsychologin beim NIFPE, beim Niedersächsischen Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung. Geht's bald weiter? Der Mensch in der Warteschlange. Das war der Tag und da können wir mitnehmen. Geduldig zu sein kann man lernen, würdevoll mit Respekt und sich selbst und anderen gegenüber zu warten kann man lernen. Und Ablenkung ist das Allheilmittel gegen den Ärger mit dem Warten. Unsere Sendung gibt's online als Podcast auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Bianca Schwarz und ich wünsche Ihnen noch einen entspannten Abend.